am Morgen vorgelesen.
Cedric Cavator liest die 7. von 14 Folgen aus dem Roman Reichskanzlerplatz von Nora Bosson. Der schwule Hans Kesselbach hat sich auf ein Verhältnis mit Magda Quandt eingelassen. Ihn schützt das und sie lenkt sich damit von ihrer öden Ehe ab. Magda verlässt ihren Mann, als das Verhältnis herauskommt, und zieht in eine repräsentative Wohnung am titelgebenden Berliner Reichskanzlerplatz, der heute Theodor-Heuss-Platz heißt. In ihrem Salon gehen bald die Nazi-Größen ein und aus, auch ein gewisser Österreicher. Zwischen Magda und Hans läuft es nicht mehr gut, man streitet viel, denn Magda, Zitat, ließ sich nicht mehr davon abbringen, eine Nationalsozialistin zu sein.
Die Abstände zwischen unseren Abendessen wurden länger und die gemeinsamen Ausflüge sagte sie immer wieder wegen Regen ab, obwohl es nicht häufiger regnete als in den vergangenen 2 Jahren. Über Weihnachten fuhr sie mit Harald zu ihrem Ex-Mann, der krank in Florenz lag, und danach blieben sie zu dritt für einen Urlaub in St. Moritz. Als sie im Januar zurück nach Berlin kam, hatten wir uns über einen Monat nicht gesehen. Trotzdem hatten weder sie noch ich Eile, ein Treffen vorzuschlagen. Und im Februar meinte ich sogar, sie miede es, mir zu begegnen. Es hätte ein stiller Bruch sein können, wie er vorkommt zwischen 2 Menschen, die sich nie zu sehr geliebt haben. Zuerst vermisst man noch die Gewohnheiten, und das, was alltäglich geworden ist, scheint ein letztes Mal besonders. Dann wird man von etwas Neuem abgelenkt und lässt das Alte endgültig los. Hin und wieder spazierte ich vom Lietzensee die neue Kantstraße hinauf oder fuhr über den Reichskanzlerplatz, obwohl es eigentlich nicht auf meinem Weg lag. Ich hatte nicht vor, sie zurückzugewinnen, aber ich hatte auch nicht genug vor, mich von ihr fernzuhalten. Es war an einem dieser Tage, als ich ihn an Magdas Seite aus dem Haus treten sah. Er wirkte kleiner als sie und etwas Starres lag in seinem Gang. Es mag sein, dass er so das Hinken kaschierte, über das die Zeitungen gern schrieben. Mit ein wenig Abstand ging ich ihnen nach und als sie ein Restaurant betraten, las ich erst die außen angeschlagene Karte, um Zeit zu schinden, ehe ich ihnen folgte und mich abseits in eine Ecke setzte. Über den Wandspiegel konnte ich sie beobachten. Der Gauleiter schnitt mit seinen dünnen Fingern durch die Luft und Magda hörte ihm zu. Ein seltsamer Glanz lag in ihrem Gesicht. Sie war nicht einfach nur verliebt in diesen Mann und ich habe erst später Worte dafür gefunden. Mit ihm glaubte sie, in den Himmel aufzusteigen und alles darunter überließ sie der Hölle. Eine elegante Dame ging an ihrem Tisch vorbei, ohne den Gauleiter zu beachten. Und er bemerkte so laut, dass ich es hören konnte, dass Karls Bries sei heute wohl zu sauer angebraten. In diesem Moment fragte ich mich, und ich frage es mich eigentlich noch heute, warum Magda sich über Jahre in die obersten Kreise hochgekämpft hatte, nur um all das für einen Habenichts ohne Manieren hinzuwerfen. Für einen mittelmäßig promovierten Rüpel, einen schlecht gekleideten Junggesellen. Sie musste sich über all die Jahre an Quandts Seite von der hohen Gesellschaft gedemütigt gefühlt haben, wenn auch anders als ihr Begleiter, an dessen Seite sie nun die Reichen verachten lernte. Als sie mich überrascht im Spiegelglas ansah, erhob ich mich und trat zu ihnen. Der Gauleiter musterte mich herablassend, aber ich hielt mich so aufrecht vor ihm, wie ich es in der Kaserne gelernt hatte. Und allmählich dämmerte ihm, in welchem Verhältnis ich zu Magda stand. Es fielen einige unschöne Sätze, die ich nicht wiederholen möchte. Er musste ja laut sein, weil man ihn sonst übersah. Er war polemisch, er roch nach zu viel Rasierwasser und er suchte sein Gegenüber nach Schwächen ab, um sie selbst dort zu finden, wo keine waren. Lulu hatte Rouge getragen und sich auf exaltierte Bewegungen verstanden, aber künstlich war er nie gewesen. Dieser Mann war es. Und ich glaube, es war für ihn wie ein Überlebenstrieb, weil darunter nichts mehr lag. Seine Intelligenz schien mir die spärlichen Gefühle für andere Menschen aufgefressen zu haben. Von anderen habe ich gehört, schönen Frauen gegenüber könne er charmant, ja liebenswürdig sein. Aber ich kann mir seinen Charme nur als Kalkül, seinen Witz nur als Zynismus vorstellen. Er musste sich über alle erheben, weil er sich selbst so unerträglich nichtig fühlte. Eigentlich kann ich nicht viel über ihn sagen. Natürlich würde ich gern behaupten, dass ich voraussah, was noch kommen würde. Aber ich bin nicht klüger als die anderen. So wie Magda später in ihm den Teufel nur deshalb erkannte, weil er das Interesse an ihr verlor, so durchschaute ich in diesem Moment seine Niedertracht bloß, weil ich für ihn sitzen gelassen worden war. Ich musterte ihn mit dem böswilligen Blick des Gekränkten und hörte Magda durch den Lärm des Restaurants mir für meine Freundschaft und Treue danken, hörte, wie sie mir versprach, mich in guter Erinnerung zu behalten. Gute Erinnerungen sind der Groschen, den wir jenen schenken, für die uns unsere Gegenwart zu schade ist. Magda brach mit mir. Das war abzusehen gewesen. Sie hatte sich an etwas Größeres gebunden, etwas, das ihre Langeweile endlich durchschlug. Liebe, das habe ich an diesem Nachmittag begriffen, ist nicht so unschuldig, wie wir gern meinen. Oder, um genau zu sein, wir werden nicht unschuldig, nur weil wir lieben. Hingebungsvoll, aufopfernd, besitzergreifend, vielleicht im Rausch. Von einem Kellner ließ sie mich aus dem Lokal führen. Das war folgerichtig. Magda blickte zu Boden, ihr Lachen klar und strahlend. Sie wirkte glücklich in diesem Moment, und je länger ich an ihren Ausdruck denke, desto deutlicher erkenne ich ihn wieder. Verliebt. Zu oft verlassen, sicher nicht blind, auch wenn man das von Verliebten sagt, nur müde zurückzustecken. Sie war wie diese Stadt, wie die Frauen in den lichtlosen Hinterhöfen und wie die reichen Jungen auf den Terrassen am Griebnitzsee. Wie Quandt und wie Helmut, wie Karl und auch wie ich. Wir wollten geliebt werden. Das war alles. Und wir hatten entsetzliche Angst, allein zu sein. »1933 bis 1938. Die erste Frau. Es war ein stickiger Maitag und drei dicke Fliegen kreisten über meinem Schreibtisch. Morgens war ich am Opernplatz vorbeigekommen, das Pflaster war von matschigem Ruß überzogen und einige SA-Männer hatten einen Haufen schwarz verkohlter Bücher bewacht. Ihre Gesichter von so blanker Blödheit, dass ich mir nicht vorstellen konnte, sie könnten auch nur eines davon gelesen haben. Als das Telefon läutete, war ich überrascht, denn es war Mittagszeit. Kurz überlegte ich, es zu ignorieren, woher sollte der Anrufer wissen, dass ich in meinem Büro und nicht beim Essen war. Aber am Ende käme mein Fehlen in der Kantine doch heraus und irgendjemand würde daraus irgendwelche Schlüsse ziehen. In diesen Wochen zogen alle ständig irgendwelche Schlüsse. Als ich Magdas Stimme erkannte, schloss ich das Fenster. Sie klang mädchenhaft, ja kindlich, und sie bat mich um einen Gefallen. Fast hätte ich gelacht. Dass sie ausgerechnet mich darum bat, zeigte weniger ihr Vertrauen als ihre Verlorenheit. Da saß sie nun, die Frau Ministerin, an ihrem Telefon im Westend und merkte endlich, wie wenig echte Freunde sie hatte. Sie wollte mich treffen, aber nicht bei sich zu Hause. Und auch in ein Café wollte sie nicht. Wir verabredeten uns nahe dem Bahnhof Friedrichstraße. »Jetzt gleich«, sagte sie, und mir war es recht, wenn wir es schnell hinter uns brachten. Im Hinausgehen griff ich meinen Hut von der Garderobe, als ginge ich nur kurz in den Hof. An der Friedrichstraße wimmelte die Stadt um mich. Menschen drängten zum Bahnsteig hinauf, Menschen drängten hinab. Ein Drehorgelmann spielte, ein Kind schrie. Die Seitenstraße war vom Lärm abgeschnitten. Nur ein Mann mit einem Schweißhund kam mir entgegen und ich dachte schon, ich wartete an der falschen Stelle. Da öffnete sich die Tür eines Mercedes, der neben dem Bordstein parkte, und Magda stieg aus. Ihr Kostüm betonte das dezente Wiegen ihrer Hüften. Sie war schön und sie wusste es. Umso schöner neben dem Mann, an dessen Seite sie nun in den Zeitungen abgebildet wurde. Sie reichte mir die Hand und ich spürte das feine Glacéleder. Ich beglückwünschte sie zu ihrer Hochzeit, aber sie hatte wohl mehr von mir erwartet, Bewunderung oder etwas in der Art. Sie war am Ziel. Und wenn sie überhaupt eine Begabung zum Glücklichsein gehabt hat, dann war sie es jetzt, was ihr nach außen eine gewisse Ruhe gab. Doch etwas überschattete ihr Hochgefühl. Es gefährde ihre Existenz, wie sie sagte, ohne durchscheinen zu lassen, worum genau es ging. Über den Pariser Platz und am Hotel Adlon vorbei wollte sie nicht, und so kreuzten wir durch die Nebenstraßen. Am Reichstag sah man noch die Reste des Brandes, und ich verbiss mir die Bemerkung, dass ich die SA für ordentlicher gehalten hätte, und erkundigte mich stattdessen nach Harald. Wir fielen in ein höfliches Geplänkel, und ich erfuhr, wie ausgezeichnet Harald in Mathematik war, oder vielleicht war es auch Sport gewesen. Erst als wir in einen der kleinen Tiergartenwege einbogen, erzählte sie mir von Alosorow. »Er ist in Berlin«, sagte Magda. »Er hat versucht, mich anzurufen, Hans. Verstehst du?« Es war nicht schwer zu verstehen. In ihrer Stellung, in seiner Position, in diesem Mai. Sie hatte Josef Goebbels geheiratet, den frisch gekürten Propagandaminister der Nazis, während Alosorow mittlerweile Abgeordneter in Jerusalem war und mit der deutschen Regierung über die Ausreise von Juden nach Palästina verhandelte. Ich sah Magda von der Seite an, ihren schlanken Hals, ihre schmale Nase, die hohe, präzis gezogene Augenbraue. Sie war mir fremd geworden und zugleich war sie mir immer noch alltäglich vertraut. Magda behauptete, es ginge nicht um sie, es ginge um das Ganze und ich müsse ihr helfen. Sie sah mir in die Augen, bis ich mich abwandte und hinüberblickte zur runden Bank, auf der sich früher die Kunstausstellung versammelt hatte. Nun saßen dort zwei dralle Mädchen in Uniform unter dem Luisendenkmal und pinselten sich mit der Spitze ihrer Zöpfe über die Wangen. »Es gefährdet meine Existenz«, sagte Magda noch einmal. Mir schien, als wiese sie mit dem Kinn auf die Wege, auf denen ich in einer anderen Zeit, in einem anderen Land, die Morgendämmerung erlebt hatte. Ich nickte und erwähnte einen Termin, den ich im Ministerium wahrnehmen müsse. Wir gingen noch eine Weile nebeneinander Richtung Reichstag an der Spree entlang. In Hirschfelds Institut waren die Fenster eingeschlagen. In den Zelten schrubbte man noch den Kater der letzten Nacht von den Dielen. Eine einzelne Laterne leuchtete über dem Biergarten. Hier verabschiedeten wir uns. Ich wollte Magda in alter Gewohnheit umarmen. Sie aber reichte mir nur wieder die Hand. Als ich von dem Spaziergang zurück in mein Büro kam, lag eine tote Fliege auf dem Fensterbrett. Die anderen beiden waren verschwunden, obwohl das Fenster geschlossen war. Mein Vorgesetzter klopfte an die Tür und forderte Unterlagen, die ich ihm vor Stunden gebracht hatte. Auch an diesem Tag kam er wieder mit seiner Frage. Er hatte schon im Januar das Parteiabzeichen am Revers getragen und erkundigte sich regelmäßig, ob auch ich Mitglied geworden sei. Er legte mir den Parteieintritt nahe. Im Rückblick würde ich sagen, er drängte mich. Ich lächelte ausweichend und wischte die Fliege mit der Handkante in den Papierkorb. Natürlich habe ich Magda geholfen. Das streite ich nicht ab. Aber das war früher. Vor ihren Salons am Reichskanzlerplatz, bei denen sie Hitler mit der gehobenen Gesellschaft zusammenbrachte. Vor dem ersten großen Wahlerfolg seiner Partei. Auch vor dem Preußenschlag, mit dem Otto Braun gestürzt wurde. Damals, als alles noch auf eine harmlose Weise trist erschien, habe ich sie vor einer Ehe gerettet, in der sie nicht mehr lebte, sondern nur noch hauste. Vor der geistigen Müdigkeit, die ihr die alleinige Beschäftigung mit einem kleinen Kind und einem abwesenden Ehemann einbrachte. Meine Fußnote in der Geschichte wird die eines Mannes sein, der Magda Quandt so wenig zu unterhalten verstand, dass sie zu Magda Goebbels wurde. So dachte ich. Ihr erster Mann war ja ein anderer Fall. Er sah sie nur in den Wechselzeiten zwischen seiner Arbeit und den wenigen Stunden Schlaf, die er sich zugestand. Ihn trifft, was das angeht, keine Schuld. Ich war es, der sie nicht zurückzuhalten vermochte, mit meinen billigen Späßen und den teuren Cocktails und was ich sonst noch in die Abende geworfen habe. Ich war es, der versagte. Der Vollständigkeit halber möchte ich aber erwähnen, dass ich bei den letzten halbwegs freien Wahlen im Frühjahr 33 meine Stimme den Liberalen gegeben habe. Sie hatten nur noch wenige Anhänger. Überhaupt schien kaum noch jemand an der Demokratie zu hängen. Die meisten waren bereit, sie zu opfern für eine vermeintlich bessere Zukunft in völkischer oder bolschewistischer Couleur oder einfach nur dafür, nicht weiter aufzufallen. Den ermüdeten Sozialdemokraten gelang auch nicht mehr, als ein paar Prügel zu kassieren, nachdem sie mit schiefgetretenen Absätzen die Verfassung mit ständigen Notverordnungen zu Grabe getragen hatten. Die Weimarer Republik mit ihren kleinteiligen Parteien und Anliegen hatte sich nicht bewährt in dieser Zeit, in der eine Wirtschaftskrise auf die nächste folgte und die Menschen sich am Abend ins Bett legten, das schon verpfändet war, ehe sie wieder aufwachten. Weimar war etwas Gutes, solange die Suppenküche nur die 3-4 Verlorenen des Viertels bediente, die die Köchin beim Vornamen kannte, und nicht die Massen, die Straß auf, Straß ab anstanden, Großfamilien, Kleinfamilien, einsame Alte, zuversichtliche Junge, die jeden Morgen mit dem Glauben auf die Straße traten, dass es auch wieder besser werden würde. Meine Hilfe für Magda, wenn man es so nennen will, beschränkte sich in diesem Frühsommer auf ein feldgraues Kuvert, das ich an ihre Wohnung am Reichskanzlerplatz schickte. Der schon Adolf-Hitler-Platz hieß, als wäre der neue Kanzler seit Jahrzehnten im Amt und nicht erst seit 4 Monaten. Unauffällig hatte ich mich bei einem Kollegen aus der Palästina-Abteilung erkundigt und den einen und anderen Namen nachgeschlagen. Harmlose Auskünfte und gerade genug, um Magda, wie ich hoffte, mir gegenüber milde zu stimmen. Ein paar Wochen nach unserem Wiedersehen ging ich noch einmal spätabends in den Tiergarten. Ich folgte den Pfaden, über die sie mich in ihrem stockenden Reden geführt hatte. Es war still und die Büsche waren tot. In der Ferne sah ich den Reichstag und das Glitzern der Spree unter den Gaslaternen. Auf der Bank beim Luisendenkmal saß diesmal der Stadtinvalide. Es wunderte mich, dass er noch da war. Aber er winkte mir und so setzte ich mich neben ihn in den süßlichen Gestank aus Fäulnis, Urin und Schweiß. »Er warte auf seine Abholung«, sagte er mir ohne Umschweife. »Jede Nacht rechne er damit.« Am wenigsten halte er aus, dass er sich noch einpräge, was er erlebe. Denn das sei ganz sinnlos. Erinnerungen wären nichts für ein Leben, das vorbei sei. Er betrachte die Stadt von den Rändern dieses Parks. Von den Passanten werde er übersehen. Darum zeigten sie sich ihm so ungeniert, zufrieden, reinlich. Und einige hatten auch Angst. Er sah, wie sie zu gesellschaftlichen Ereignissen zusammenkamen, Konzerten, Reden, Ehrungen. Die heutige Feier hänge ihm noch nach. Er sei näher gekommen, als er es für gewöhnlich wage. Vielleicht, weil es eine Trauerfeier und ihm danach zumute war. »Es muss eine bedeutende Person gewesen sein«, sagte er. »Sie haben die Philharmonie dafür gemietet. Gehen Sie hin, es sind bestimmt noch Menschen da. Vor dem Gebäude werden Gebete gemurmelt. Ich weiß nicht, in welcher Sprache, aber der Klang ist tröstlich.« Als ich den dunklen Weg Richtung Lehrter Bahnhof entlang ging, immer weiter weg von der Philharmonie, versuchte ich mir das Murmeln der Gebete vorzustellen. Aber ich hörte nur den Kies unter meinen Füßen und bald das hektische Rauschen der Großstadt, die sich wieder um mich schloss. Vielleicht sagte es mir ein Kollege aus der Palästina-Abteilung oder die Presse hatte darüber berichtet. Ich weiß es nicht mehr, ich war in diesen Wochen mit den Gedanken woanders. Mitte Juni hatte ich meinen Mitgliedsantrag für den Bund nationalsozialistischer deutscher Juristen eingereicht, denn es war nun eben, wie es war, und einer gefallenen Staatsform durfte man nicht so lange nachtrauern. Die Feier in der Philharmonie war für Viktor Chaim Alosorov gewesen. Im Juni hatten sie ihn am Strand von Tel Aviv niedergeschossen. 2 Männer. Es hieß, sie seien von der konkurrierenden revisionistischen Partei gewesen, was man bei 2 getürmten Tätern kaum gewusst haben kann. Aber die deutsche Presse konnte nicht die Briten verdächtigen und die britische nicht die Deutschen. Es war ja erst der Sommer 33. Ein schöner Sommer übrigens. Ich fuhr am Wochenende häufig an den Wannsee zum Baden und im Anschluss aß ich etwas im Segelclub. Am meisten liebte ich die späten Augusttage. Denn auch wenn die Wespen schon zum Sterben hervorkamen und die Limonadegläser lästig umflogen, so musste man nur bis 8:30 auf der Terrasse sitzen, um die Wolken von der untergehenden Sonne in tupfiges Pastell und gleißendes Gold verwandelt zu sehen. Zwei Verdächtige wurden bald wieder freigelassen, was ein mulmiges Gefühl bei mir hinterließ, und ich fragte mich, wen mag da alles ins Vertrauen gezogen haben mochte und wie weit die Macht des Ministers reichte. Weder bin ich in der Philharmonie gewesen, noch habe ich weiter nach Alosorow gefragt, und als der August zu Ende war, entfernten wir uns so schnell und entschieden vom Sommer, dass ich bald nicht mehr glaubte, es könnte je anders als kalt und nass gewesen sein. Im Oktober erklärte Hitler den Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund und im November kam es zu Neuwahlen. Auf dem Wahlzettel stand nur noch eine Partei. Und überhaupt ist der November in Berlin düster und drückend. Eine Wolkendecke bleibt bis zum Februar über der Stadt hängen und man sieht bloß noch schales Licht. Zum Jahresende wurde ich überraschend befördert und mein Vorgesetzter bemerkte vor meinem Weggang noch, ich hätte wohl Gönner weit oben, worauf ich nicht weiter einging. Ich arbeitete nun in der Wirtschaftsabteilung. Mein Fenster ging auf die Wilhelmstraße. An einem besonders trübseligen Abend im Januar 34 kam ich wieder an der Kneipe mit der buckelnden Katze vorbei. Rubinrot und Karl hatte ich seit Hitlers Wahlsieg aus den Augen verloren. Ich würde nicht sagen, dass ich sie vorsätzlich mied. Wir waren eben keine Studenten mehr und werktags saß ich oft bis spät im Ministerium oder mir war nicht nach verrauchter Luft zumute, obwohl ich ein paar Mal an sie gedacht und mich gefragt hatte, ob sie noch so laut ihre politischen Ansichten in der Öffentlichkeit austauschten. Ich lauschte auf den Lärm aus dem Inneren der Kneipe und spürte mit einem Mal die Trockenheit in mir, als wäre ich seit Wochen einer Dürre ausgesetzt gewesen. Zögernd drückte ich die Tür auf. Es roch nach Zigarettenqualm und Zwiebelsuppe, und ich sah mich im Schankraum um, unsicher, ob es mir lieber wäre, niemanden zu kennen. Rubinrot saß mit einigen angetrunkenen Männern neben der Küche, und als er mich erkannte, schien er sich gegen einen schweren Widerstand zu erheben. Mehrmals klopfte er mir auf die Schulter und bat mich, ihnen Gesellschaft zu leisten. Jemand schob mir ein Bier zu, einer sagte etwas über Dollfuß, ein anderer erwähnte das letzte Spiel von Hertha BSC, und schließlich redeten alle über die wunderbare Mimi, von der ich glaubte, sie sei eine der Kellnerinnen, die mit bäuerischer Eleganz durch den überfüllten Raum tänzelten. Mir kam ein Traum in den Sinn, den ich am Ende meines Studiums, ein Jahr nach der Trennung von Magda, gehabt hatte. Als ich Gesetzestexte und Kommentare in so manischer Hast in mich hineingelesen hatte, dass mich nur noch unsere Kneipenabende aus dem Sog herausgefischt hatten. Im Traum ging ich über ein Feld übersät mit Kreuzen, wie auf einem endlosen Soldatenfriedhof. An eines trat ich heran, um den Namen zu lesen, doch ich fand einen Paragraphen darauf verzeichnet. Und am Kreuz daneben einen anderen und daneben noch einen und immer so weiter. Als ich aufwachte, fürchtete ich, verrückt zu werden, und es war wohl nicht ganz unbegründet. Mit meiner letzten bestandenen Prüfung war der Spuk vorerst verflogen und wir hatten so oft darauf angestoßen, dass Rubinrot schließlich auf dem Tisch gestanden und einen Toast auf das Recht im Allgemeinen und mich als seinen Verfechter im Besonderen ausgebracht hatte. Das war vor 2 Jahren gewesen, kurz nachdem Otto Braun entmachtet worden war. Und doch schien es mir ein halbes Leben her zu sein. Ich hörte, wie Rubinrot etwas Scherzhaftes einwarf, aber hinter seiner hohen Stirn schienen ganz andere Gedanken vorbeizuziehen. Und ich dachte an die Witze aus der Kaserne, die auf seine Kosten gegangen waren. Die Sätze am Tisch waren ziellos und niemand wagte sich aus der Deckung. Weder zur Niederlage der Fußballer noch zum Attentat auf Dollfuß hatte jemand eine Meinung. Zumindest äußerte sie keiner. Nur Mimi nannten alle eine treue Seele und schließlich begriff ich, dass es sich um keine Kellnerin, sondern um den betagten Schäferhund meines Sitznachbarn handelte, der vergangene Woche verstorben war. Als Karl nach der nächsten Runde Bier noch immer nicht aufgetaucht war, lehnte ich mich zu Rubinrot und fragte leise, was mit Karl los sei. Er sah mich erstaunt an, als fragte ich nach etwas Offensichtlichem. Und dann erst schien ihm klar zu werden, wie lange wir uns nicht gesehen hatten. Schon im Mai, erzählte Rubinrot, habe man Karl zum Verhör in die Prinz-Albrecht-Straße gebracht. Für einige Wochen blieb er verschwunden. Ende Juni kam er dann ohne Vorankündigung in der Gaststätte vorbei, bat Rubinrot, sich um seine Wohnung zu kümmern und floh noch in der Nacht in den Westen. Jetzt ist er im Saargebiet. Er hat eine Stelle beim Völkerbund gefunden und korrespondiert mit Otto Braun. Eigentlich ein friedliches Leben, aber es geht ihm nicht gut, sagte Rubinrot und starrte vor sich hin. Niemand hat ihm je erklärt, was er sich eigentlich hat zu Schulden kommen lassen. Und das macht ihn krank. Nein, leider geht es ihm nicht gut, wiederholte er, seine Zunge schwer vom Alkohol. Er hob sein Glas und leerte es in einem Zug. Im Mai untersagte Magdas Ehemann den Juden, über den Kurfürstendamm zu flanieren. Und im Sommer wurde Ernst Röhm ermordet. Auch einige von Vaters ehemaligen Kameraden richteten sie hin. Zuerst Hitlers Amtsvorgänger, General von Schleicher, und einen Tag später Generalmajor von Bredow. Hitler erklärte, verantwortlich zu sein für das Schicksal der deutschen Nation. Er sprach von Geschwüren und Brunnenvergiftung und vom sicheren Tod für alle, die die Hand gegen den Staat erhoben. Sie säuberten das Militär, wie sie vorher die Straßen, die Gewerkschaften, die Radiostationen gesäubert hatten. Und über Röhm wurde ausgekippt, was man im letzten Jahr noch in der linken Presse über ihn gelesen hatte. Über den, wie sie ihn nannten, perversen Lüstling, die Schwuchtel. Vaters Gesundheit verschlechterte sich in diesem Sommer. Jeden Sonntag, wenn ich zu Besuch kam, humpelte er stärker und er konnte nicht mehr in die Knie gehen, aber zum Arzt wollte er nicht. Erst dort werde man überhaupt krank. Mitte Juli schickte ich Magda Blumen wie jedes Jahr. Es hatte nichts mit uns zu tun, nur Pritzwalk war eben zu weit. Als im August Hindenburg starb, wurde aus Adolf Hitler der Führer. Und Reichswehrminister Blomberg schickte noch am selben Tag eine Weisung an alle Soldaten, einen Eid auf Hitler abzulegen. Nicht mehr treu und redlich dienten die Soldaten nun, sondern mit unbedingtem Gehorsam dem Führer, der größer als Gott und das Gewissen über ihnen stand. »Jetzt gehen Sie zu weit«, sagte Vater. »Damit werden Sie nicht durchkommen.« Ich wagte nicht, ihm zu sagen, dass es niemanden mehr gab, der sich ihnen in den Weg stellen konnte. Die Sonne fiel auf den Esstisch und die in der Wohnung angestaute Hitze schien meine Eltern schrumpfen zu lassen. Nie zuvor waren sie mir so klein und gebeugt vorgekommen wie an diesem Nachmittag. So hilflos. Und ich fühlte, dass sie mich nicht mehr vor dem bewahren konnten, was da draußen vor sich ging, sondern dass vielmehr ich sie davor beschützen musste. Ich wusste nur nicht, ob ich die Kraft dazu besaß. Ob ich allmählich ans Heiraten dächte, fragte er mich, in seiner Stimme eine väterliche Sorge. Vielleicht lag auch schon Resignation darin. Gern hätte ich ihm etwas erwidert, einen Namen, einen Monat, wenigstens die Geschichte einer unglücklich Verheirateten. Aber die einzige Frau, der ich je nahe gekommen war, hatte sich in ein Bild der Wochenschau verwandelt. »Liebe kann man nicht erzwingen«, sagte Mutter, als mein Schweigen peinlich wurde. Vater nickte vor sich hin. Seine Hände kraftlos auf dem Tisch, schwer und behaart und mit dem Ehering, der leicht in die Haut schnitt, und ich stand auf, um eines der Fenster zu öffnen. »Ich hätte gern noch ein Stück Torte«, erklärte er. An diesem Nachmittag streifte ich ziellos durch die Straßen. Ich dachte an Kranz, Taube und Stein, die nun unter dem Führereid dienten, und machte mir Vorwürfe, ohne so recht zu wissen, wofür. Aber wäre ich nicht gewesen, hätten meine Eltern sich einfach in ihrer Wohnung wie in einem Kokon einpuppen und all diese Jahre überschlafen können.
Cédric Cavator mit Folge 7 aus dem Roman Reichskanzlerplatz von Nora Bosson. Die Aufnahme ist eine Koproduktion von HR2 Kultur und NDR Kultur. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen, das Hörbuch bei der Audio Verlag. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Die israelische Armee hat in der Nacht mit Bodeneinsätzen im Nachbarland Libanon begonnen. Das Militär sprach von begrenzten und gezielten Razzien gegen die Hisbollah-Miliz nahe der Grenze. Aus Beirut, Moritz Behrendt.
Unterstützt würden die Bodentruppen durch Artillerie und die Luftwaffe. Die schiitische Hisbollah teilte mit, sie habe israelische Truppen in Grenznähe beschossen. Naim Qassem, der Stellvertreter des getöteten Hisbollah-Chefs Nasrallah, hatte gestern in einer Ansprache behauptet, die Hisbollah sei auf einen Einmarsch israelischer Soldaten vorbereitet. In der Nacht hatte es zuvor erneut massive Luftangriffe auf die südlichen Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut gegeben. Dort hat die schiitische Hisbollah ihre Hochburg. Außerdem beschoss die israelische Armee das palästinensische Flüchtlingslager Ain al-Helwe in der Nähe der Stadt Sidon. Im Libanon haben seit letzter Woche Hunderttausende die angegriffenen Gegenden und Stadtviertel verlassen. In der Hauptstadt Beirut sind viele aus den südlichen Vororten ins Zentrum geflohen.